Am Puls Biologie. Der Podcast über den Forschungsalltag von Biologinnen und Biologen.
Bei uns zu Gast ist Assistenzprofessor Diplom-Ingenieur Dr. Klaus Türschmidt. Er ist Lebensmittelsensoriker und hat am Institut für Lebensmitteltechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert und dort auch sein Doktorat absolviert. Heute leitet er das Labor für Sensorik und Konsumentenwissenschaften der Universität für Bodenkultur in Wien. Herzlich willkommen. Das Nervensystem ist groß. Mit welchem Forschungsgebiet des Nervensystems beschäftigen Sie sich hauptsächlich in Ihrem Arbeitsalltag?
Die Sensorik, mit der ich mich beschäftige, beschäftigt sich mit sinnlichen Wahrnehmungen. Und sinnliche Wahrnehmungen entstehen durch Aktivitäten des Nervensystems.
Was begeistert Sie besonders an Ihrem Forschungsgebiet?
Das Begeisternde an der Sensorik ist, dass man sie außerlich stark mit Dingen außerhalb seiner selbst beschäftigen muss, aber doch sehr stark mit den subjektiven Aspekten, der subjektiven Wahrnehmung von Menschen. Und da zeigt sich dann erstaunlicherweise, dass Dinge, die man für selbstverständlich hält, wenn man sie so wahrnimmt, andere ganz anders wahrnehmen. Das heißt, sensorische Wahrnehmung ist außerordentlich flexibel und die Menschen unterscheiden sich nicht nur quantitativ in ihren Wahrnehmungen, sondern tatsächlich qualitativ in ihren Wahrnehmungen. Das zeigt also die große Diversität zwischen den Individuen, nicht nur in der Sensorik, sondern ganz allgemein auch, oder den Erwartungen, den Erinnerungsmöglichkeiten, den Emotionen, die Menschen zeigen.
Wie ist der Riechsinn des Menschen aufgebaut und was passiert, bis die Geruchsinformation im Nervensystem angelangt ist?
Ja, das Riechen beginnt mit dem Auftreffen von bestimmten chemischen Molekülen bei den Riechsinneszellen. Das sind primäre Sinneszellen, das heißt tatsächliche Nervenzellen. Und in diesen Nervenzellen befinden sich an so fingerförmigen Fortsätzen, also in den Membranen dieser fingerförmigen Fortsätze, Rezeptoren, an denen diese chemischen Substanzen andocken. Und sobald das passiert, werden elektrophysiologische Impulse weitergeleitet über Axone durch das Siebbein des Schädels in die beiden Bulbeolfaktoren, die beiden Riechkolben. Und das sind so wattestäbchenförmige Strukturen am unteren Bereich des Gehirns. Und dort werden diese Daten aufbereitet in ganz bestimmten Strukturen wieder, so kugelförmigen, metallzellenförmigen Strukturen, geordnet, aufbereitet und dann weitergeleitet ins Stammhirn und in viele andere Bereiche des Gehirns, wo die Daten dann interpretiert werden, zuerst einmal auf ihren emotionalen Gehalt hin. Das heißt, verlangt dieser Geruch eine bestimmte Reaktion, sofort eine Fluchtreaktion oder sowas. Und dann schlussendlich, wenn es nötig ist, wird der Geruch auch identifiziert. In der Regel allerdings nehmen wir Gerüche nur dann wahr, wenn wir uns darauf konzentrieren, den Aufmerksamkeitsfokus darauf richten oder dieser Geruch sich von dem, was wir erwarten, unterscheidet. Das heißt, wenn wir in unsere Wohnung gehen und die Wohnung riecht wie immer, passiert nichts, wir werden den Geruch nicht wahrnehmen. Kommen wir in die Wohnung, da riecht es aber seltsam anders als normal, dann plötzlich ging es Alarm, oh, da ist irgendwas Ungewöhnliches. Es riecht nach Rauch, Gas oder einem Fremdenparfüm oder irgendwelchen Dingen. Dann erst wird der Geruch wahrgenommen. Das Riechsinnesystem arbeitet permanent unbewusst im Hintergrund und nur bei Abweichungen vom Erwarteten wird der Geruch dann bewusst gemacht, versucht zu identifizieren und ja, dann kann man halt sozusagen kognitiv überlegen, was macht man jetzt mit dieser Information.
Was hat der Geruchssinn mit dem Erinnerungsvermögen zu tun? Also zum Beispiel der Vanillekipferlduft erinnert an Omas Vanillekipferl in der Kindheit.
Ja, es ist, glaube ich, schon weithin bekannt, dass der Riechsinn beziehungsweise die Riechwahrnehmungen sehr lange im Gedächtnis bleiben. Diese Riechwahrnehmungen werden sehr, sehr stark mit den Situationen, in denen man sie wahrnimmt, verknüpft. Und dadurch ist dann der, sind Riechwahrnehmungen auch gut in der Lage, vergangene Situationen zu evozieren. Das heißt, wenn wir dann in der Kindheit beispielsweise diese Vanillekipferl gerochen haben und mit dieser Situation bei der Oma oder sonst wem verknüpft haben, dann hält diese Erinnerung sehr, sehr lange und ist in der Lage, dann halt in uns auch diese Situation, in der wir sie in der Kindheit gerochen haben, wieder zu evozieren, wieder herzustellen. Das geht nicht nur bei positiven Erinnerungen, klarerweise, sondern geht auch bei Traumatisierungen. Man kennt das von Kriegsereignissen, dass die betroffenen, traumatisierten Personen dann, wenn sie bestimmte Brandgerüche oder so beispielsweise riechen, völlig hysterisch reagieren und sofort wieder in diese dramatische Situation versetzt werden. Man kennt das beispielsweise auch von 9-11, wo offensichtlich das Einstürzen der beiden Wolkenkratzer einen ganz bestimmten Geruch erzeugt hat. Und die Personen, die das gerochen haben, die reagieren dann auch mit der gleichen Panik, wenn sie diesen Geruch dann, einen ähnlichen Geruch wieder riechen. Und das ist der Riechsinn außerordentlich wirkmächtig in diesem Evozieren vergangener Situationen.
Wie schaut Ihr Berufsalltag aus? Was machen Sie, wenn Sie in der Früh einen Arbeitsplatz betreten?
Ja, das Erste, was ich mache, ist, wenn ich im Büro bin, einmal die E-Mails checken, wie so viele wahrscheinlich. Was ist passiert, was muss getan werden? Und in der Regel geht es dann um die Planung bzw. Auswertung von Versuchen im Sensoriklabor, beziehungsweise auch um die Durchführung, die wir in der Regel Kolleginnen und Kollegen machen. Das heißt, es geht um die Vorbereitungen von Proben, Lebensmittel bei uns im Sensoriklabor, wie müssen die zubereitet, vorbereitet werden. Es geht um die Erstellung von Versuchsplänen, Randomisation von Proben, wie werden die randomisiert, wie werden sie kodiert, wie viele Testpersonen brauchen wir, welche Testpersonen brauchen wir, wie kommen wir zu denen, wie können wir die rekrutieren. Alles nicht immer ganz leicht zu beantwortende Fragen. Und nach der Durchführung geht es um die Auswertung dieser Daten. Mit allen möglichen statistischen Methoden werden dann diese Daten aufbereitet und versucht, die ursprüngliche Fragestellung zu beantworten.
Was gefällt Ihnen am Forschungsalltag am besten?
Das ist die wahnsinnige Vielfalt der Fragestellungen, die permanente Konfrontation mit Lebensmitteln und Menschen. Das macht es außerordentlich bunt und abwechslungsreich. Das ist wirklich eine gute Sache. Neben der Forschungstätigkeit gibt es natürlich auch noch die Lehrtätigkeit in vielen Vorlesungen und Übungen, die ebenfalls überaus anregend sind. Wir an der Uni, wir Universitätslehrenden haben halt das Privileg, mit meistens hochintelligenten jungen Menschen konfrontiert zu sein. Und das ist eine tolle Gelegenheit, sich selbst da weiterzuentwickeln und nicht im eigenen Saft zu schmoren.
Kommen wir nun zur Blitzrunde. Ich beginne Sätze und Sie vervollständigen sie bitte. Wenn Sie an Ihren eigenen Biologieunterricht denken, erinnern Sie sich an?
Das Aufschneiden von Rindsaugen. Das Sezieren von Rindsaugen. Das war eine tolle Sache.
Auf Ihrem persönlichen Berufsweg hat Sie besonders beeinflusst?
Der Professor Ed Köster, Egon Peter Köster aus den Niederlanden, ein großartiger Wissenschaftler und Mensch, der letztes Jahr im Sommer verstorben ist. Und ohne den hätte ich den Job da an der BOKU sicher nicht. Er hat mich begeistert für die ganze Sache und er hat mich auch sehr gefördert.
Das sollte in keinem Biologie-Schulbuch fehlen?
Die richtige Zungenlandkarte. Diese Zungenlandkarte, die noch immer in den Lehrbüchern der Schulen zu finden ist, ist ja bekannterweise falsch. Und das ist so eine triviale Selbstverständlichkeit, die seit Jahrzehnten bekannt ist. Und es ist irgendwie eine Schande, dass das nach wie vor in dieser Form gelehrt wird.
Leute lernen mehr Biologie damit?
Damit ihr mehr vom Leben versteht und ein besseres Leben führen könnt.
Die Wochenenden verbringen Sie am liebsten?
Am liebsten am Attersee oder am Meer, lesend, wandernd. Erfahrend.
Vielen Dank fürs Interview und vielen Dank auch fürs Zuhören. Das Interview mit Assistenzprofessor Diplom-Ingenieur Dr. Klaus-Dürr Schmidt führte Simone Master her. Der Podcast Am Puls Biologie ist eine Kooperation des österreichischen Bundesverlags ÖBV und der Austrian Biology Association. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.